Gesegneten Sabbat auch von mir. Ich darf euch liebe Grüße sagen von meiner Frau. In Penzberg haben wir heute Probe dann für den Jugendgottesdienst in 3 Wochen. Da ist noch viel vorzubereiten, aber es geht ihr soweit gut. Sie lässt euch herzlich grüßen. Ich darf euch auch liebe Grüße vom Tobi sagen, vom Tobias Herrmann. Den haben wir die Woche in Bogenhofen gesehen. Er hatte seine mündliche Matura und sie lief gut. Sie lief gut, er war sehr erleichtert. Ich habe den Tobi, der ist ja immer sehr, alles unter Kontrolle und sehr abgeklärt. Ich habe ihn noch nie so aufgeregt gesehen wie am Donnerstagmorgen, bevor er Prüfungen hatte, weil er Angst hatte, dass in Mathe doch etwas vorkommt, was er nicht kennt. Aber es lief alles gut, die Matura ist erledigt und ich darf euch liebe Grüße von ihm sagen. Kennt ihr das? Endlich. Endlich ist die schwere Zeit vorbei. Kennt ihr das Gefühl, wenn man vielleicht aus dem Krankenhaus entlassen wird und nach Hause kommt? Kennt ihr das Gefühl, wenn die Prüfungswoche vorbei ist, man die letzte Prüfung hinter sich hat und man nach draußen kommt, das Wetter ist herrlich, wo man vorher überhaupt nicht darauf achten konnte, hat man jetzt wieder ein Auge dafür, man kann das Leben genießen. Vielleicht ist auch die Abwesenheit des Partners vorbei, man kann sich wieder in die Arme schließen, man sieht sich wieder, die Zeit des Alleinseins ist vorbei. Vielleicht ist es auch so, dass die letzten Schulden gezahlt sind. Die letzte Rate ist überwiesen, man hat keine Schulden mehr, man fühlt sich wieder frei. So war es beim Volk Israel. Lange Zeit, über 400 Jahre haben sie als Sklaven gedient. Das hieß, immer weniger Freiheit, immer härtere Arbeit, immer weniger Schlaf, immer weniger zu essen, immer weniger Rechte, immer weiter ging es bergab. Aber jetzt sollte es anders sein, denn jetzt kam der Erretter. Ja, manche hatten ein bisschen Zweifel, denn schließlich hatten sie das schon mal erlebt. Schon vor 40 Jahren war so ein Ruck durchs Volk gegangen, weil Mose, einer der Iren, am Pharaonenhof aufgewachsen war. Und die Hoffnung war damals gewesen, dass er jetzt sie befreien könnte. War er nicht in der besten Situation als Kronprinz? Konnte er es nicht vielleicht durchbringen, dass sie nach Kanaan zurückkehren konnten? Aber dann hatte Mose sich sehr unklug verhalten. Und so musste er fliehen. Und 40 Jahre lang war es so weitergegangen. Aber jetzt war er zurückgekehrt. Und jetzt hat er sogar durch göttliche Zeichen gezeigt, dass nun Gottes Zeit gekommen war, sie zu befreien. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann denken wir ja an das Passafest. Auch Jesus hat das Abendmahl eingesetzt beim Passafest. Und so denke ich, dass es für heute ein sehr guter Bibeltext ist, uns in Erinnerung zu rufen, wie es damals war, als Gott sein Volk befreit hat. Ich lade euch ein, 2. Mose Kapitel 4 aufzuschlagen. 2. Mose Kapitel 4 und dort Vers 30 und 31. 2. Mose 4, 30 und 31. Mose ist gekommen, zusammen mit Aaron. Sie haben die Zeichen getan, die Gott ihnen aufgetragen hat. Sie haben dem Volk gesagt, dass sie nun geschickt worden sind, um sie zu befreien. Dann lesen wir 2. Mose 4, ab Vers 30. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte. Und Mose tat die Zeichen vor dem Volk. Und Vers 31. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Könnt ihr euch dieses Gefühl vorstellen? Jahrhunderte der Knechtschaft, der Gefangenschaft, der Last, Ungerechtigkeit. Die eigenen Kinder sind von den Ägyptern getötet worden. Hier kommt die Nachricht, die Befreiung ist da. Jetzt hat der Herr sein Volk gesehen, auf das Elend gehört. Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr selber schon mal so eine Botschaft der Hoffnung bekommen in Verzweiflung? Ist es nicht großartig, wirklich innerlich glauben zu können, dass Gott sich eurer erbarmt hat? Die kühnsten Träume werden wahr. Endlich Heimkehr. Endlich selber so leben können, wie man es möchte. Freiheit. Lasst uns weiterlesen, 2. Mose 5. 2. Mose 5, Abvers 1. Da gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun hinziehen, 3 Tagesreisen weit in die Wüste, und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Weiter sprach der Pharao: Siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes, und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst? Darum befahl der Pharao am selben Tage den Vögten des Volkes und ihren Aufsehern und sprach: Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen wie bisher. Lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen, denn sie gehen müßig. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hinziehen und unserem Gott opfern. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Und dann noch die Verse 19 bis 23. 2. Mose 5, Abvers 19. Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand, weil man sagte, ihr sollt nichts ablassen von dem Tagewerk an Ziegeln. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die dastanden und auf sie warteten, und sprachen zu ihnen: Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, ich weiß, dass du das Volk befreien wirst. Das ist kein Problem für dich. Es ist nur schade, dass das Volk mir nicht glaubt. Ihr seid still. Eure Bibeln sagen etwas anderes, oder? Vers 22, Mose kam aber wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hierher gesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Manchmal stehen wir, glaube ich, in der Gefahr, Bibeltexte zu überlesen, weil wir das Ende ja schon kennen. Wir kennen ja das Ende, wir wissen, eines Tages ist es alles vorbei und Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft. Aber was es in diesem Moment bedeutet hat für das Volk, können wir uns da hineinversetzen? Können wir uns vorstellen, was es für das Volk bedeutet hat? Sie glaubten, Gott wird das Volk erlösen. Und dann wird alles noch schlimmer. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Und der Pharao lässt sie trotz den Wundern nicht gehen. Kennen wir die Situation? Vielleicht im eigenen Leben? Haben wir vielleicht selber etwas erkannt aus der Bibel, was Sünde ist? Die Entscheidung getroffen, das zu überwinden, haben die Verheißung gelesen, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben und will Leute aus euch machen, die nach meinem Willen leben. Wir haben diese Verheißung für uns in Anspruch genommen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir fallen noch tiefer, wir sind noch mehr verstrickt in Sünde. Oder im Bereich der Gesundheit. Wir haben etwas Neues über einen gesunden Lebensstil gelernt. Wir sind uns sicher, dass jetzt es vorangeht, dass gesundheitliche Probleme überwunden werden. Wir machen das, was Gottes Wille ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es wird eher schlimmer. Es ist nicht zu sehen, dass Gott es segnet. Oder kennt ihr das? Wir haben andere Menschen kennengelernt, denen es nicht gut geht. Wir helfen ihnen und wir versprechen ihnen, für sie zu beten. Und fast in dem Moment, wo wir anfangen, für sie zu beten, wird es in ihrem Leben eher schlimmer. Die Probleme werden größer. Das Leid wird größer. Und wir stellen uns die Frage, sollten wir nicht lieber aufhören, für sie zu beten? Können wir nachvollziehen, durch was das Volk hier durchgegangen ist, diese Gefühle der Trauer, der Resignation? Es bringt doch eh nichts. Warum überhaupt? Warum sind Mose und Aaron überhaupt gekommen und haben uns erzählt, dass Gott etwas tun will? Es war vorher noch besser. Wir brauchen keine Verschlimmerung der Situation. Verzweiflung, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, weil selbst die Hoffnung, die man in Gott gesetzt hat, sich nicht erfüllt. Kennt ihr die Gedanken? Hat Gott mich vielleicht endgültig verlassen? Liebt er mich doch nicht? Kann er seine Verheißungen in meinem Leben nicht wahrmachen? Bin ich ein zu großer Sünder? Ist seine Kraft in mir zu schwach? Bin ich zu weit von Gott entfernt? Lohnt es sich überhaupt für mich zu versuchen, Gottes Willen umzusetzen? Oder ist es bei mir nicht sowieso zum Scheitern verurteilt? Manchmal denke ich, ist das Problem, dass die Bibel nicht zu uns spricht, weil wir uns zu wenig Zeit nehmen, uns hineinzuversetzen, was es bedeutet hat für die Leute. Und wenn wir uns in diese Situation hier hineinversetzen, dann glaube ich, können wir merken, wie schwierig es ist, wenn man einmal Hoffnung geschöpft hat und dann diese Hoffnung enttäuscht wird, was es bedeuten muss. Vielleicht können wir es aus eigenem Leben nachvollziehen. Aber ich glaube, dass die Bibel deswegen Gottes Wort ist, weil sie wirklich auch in unsere Situation hineinspricht. Wir müssen es nur erkennen, wir müssen die Offenheit haben, das zu sehen. Und die gute Nachricht ist, es bleibt nicht dabei. Wie geht Gott mit menschlicher Hoffnungslosigkeit um? Wie geht Gott damit um, wenn Menschen ans Ende ihrer Hoffnung gekommen sind? 2. Mose 6 möchte ich mit euch lesen, ab Vers 2. 2. Mose 6, ab Vers 2. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Und ich bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Hier ist der Bund, über den wir uns heute Morgen auch unterhalten haben. Auch habe ich gehört die Weglage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegten, und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, spricht der Herr. Mose sagte das den Israeliten. Und neue Hoffnung kam in das Volk. Und sie nahmen die Botschaft begeistert an. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Was macht Gott hier? Tut er etwas Neues? Sagt er etwas Neues? Nein, er bekräftigt einfach nur das, was er schon lange gesagt hat. Aber die Ohren des Volkes sind zu. Die Hoffnungslosigkeit, die Mutlosigkeit ist zu groß. Das Wort Gottes erreicht ihre Herzen nicht mehr. Sind es nicht großartige Worte, die Gott hier sagt? Ich will mit ausgestrecktem Arm euch befreien. Sind es nicht großartige Verheißungen? Kennen wir das vielleicht selber in unserem Leben manchmal, dass wir so entmutigt sind, dass wir das Wort Gottes lesen, aber es trifft uns nicht mehr? Es gibt uns nicht mehr neuen Mut und neue Hoffnung? Wie geht es weiter? Vers 10. Da redete der Herr mit Mose und sprach: Geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem Land ziehen lasse. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach: Siehe, die Israeliten hören nicht auf mich, wie sollte dann der Pharao auf mich hören? Dazu bin ich auch noch zu ungeschickt zum Reden. Was nützt es? Noch nicht mal die eigenen Leute glauben doch, dass wir ausziehen werden. Warum soll ich denn dann zum Pharao gehen? Warum soll ich das überhaupt tun? Es wird doch eh nur schlimmer. Außerdem kann ich auch schlecht reden. Ich kann den Pharao gar nicht überzeugen. Vers 13. So redete der Herr mit Mose und Aaron und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao, den König von Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen. Gott ordnet Mose ab. Könnt ihr euch vorstellen, was dieses Wort bedeutet? Dieses Wort bedeutet, Mose will nicht. Dieses Wort bedeutet, Mose weigert sich. Und was macht Gott? Er sagt ihm: Geh. Geh. Die gleiche Botschaft wie vorher, es ändert sich nichts. Gott wiederholt nur sein Versprechen, aber er ändert nicht die Situation. Aber er sagt zu Mose: Geh. Geh wieder zum Pharao, auch wenn es aus deiner Sicht keinen Sinn macht. Lesen wir noch die Verse 28 bis 30. 2. Mose 6, ab Vers 28. Und als der Herr mit Mose in Ägyptenland redete, sprach er zu ihm: Ich bin der Herr, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich mit dir rede. Und er antwortete vor dem Herrn: Siehe, ich bin ungeschickt zum Reden. Wie wird denn der Pharao auf mich hören? Vielleicht haben wir das so oft überlesen, aber an dieser Stelle hätte das Projekt scheitern können. In diesem Moment hätte der Auszug Israels aus Ägypten scheitern können. Das Volk glaubt es nicht mehr, Mose und Aaron glauben es auch nicht mehr. Es ist nicht so, dass Mose die ganze Zeit gesagt hat: Ja, ich bin mir sicher, es wird gut gehen. Mose glaubt es selber nicht mehr. Wir kennen den Hintergrund. Es war nicht nur die ägyptische Armee, die das Volk Israel unterdrückt hat. Es war das Heer Satans. Es waren böse Engel, die nicht zulassen wollten, dass das Volk Israel aus Ägypten kommt. Sie haben wirklich mit größeren, für Menschen unbesiegbaren Feinden zu kämpfen gehabt. Und in dieser Situation hätte das Projekt scheitern können. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, wenn Mose nicht mehr zum Pharao gegangen wäre? Ich meine, Gott hätte eine andere Möglichkeit gefunden, da bin ich mir sicher. Aber seht ihr die Situation hier? Wie ernst es ist, weil Hoffnungslosigkeit beim Volk Gottes regiert? Gott macht nichts weiter hier, als zu sagen: Geh wieder. gib nicht auf, sondern geh wieder zum Pharao. Mose hätte einfach aufgeben können, aber er macht es schließlich. Er geht wieder zum Pharao, auch wenn menschlich gesehen nichts dafür spricht. Und selbst als er zum Pharao geht, ändert sich nichts. Lesen wir 2. Mose 7, Vers 10 bis 12. 2. Mose 7, ab Vers 10. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen, und er ward zu Schlange. Da ließ der Pharao sich beeindrucken und ließ das Volk gehen. Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen, und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Können wir uns vorstellen, wie schwer es für Mose und Aaron war, immer wieder zum Pharao zu gehen? Obwohl das eigene Volk gar nicht mehr dahinter steht. Das eigene Volk sagt, lasst es lieber sein. Lieber wir akzeptieren die Situation so, wie sie jetzt ist, als dass sie noch schlimmer wird. Mose, und das ist letztlich das Geheimnis hier, Mose bleibt Gott treu. Er bleibt Gottes Weisungen gehorsam. Er gibt nicht auf. Obwohl es unrealistisch ist, obwohl es aus menschlicher Sicht nichts bringt, ist er weiterhin dem gehorsam, was Gott sagt. Und das Wort, das die Bibel dafür gebraucht, ist Glauben. Gehorsam gegenüber Gott, auch wenn wir nicht sehen, warum, auch wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass es sich lohnt, bedeutet Glauben. Trotz eigener Schwachheit, Mose sagt, ich kann nicht reden, trotz schlechter äußerer Umstände ist Mose bereit, das zu tun, was Gott sagt. Und der Kampf hat hier erst angefangen. Wenn wir die nächsten Kapitel durchlesen und die Zeit nehmen, wirklich die Ereignisse auf uns wirken zu lassen, dann merken wir, wie hart dieser Kampf wurde. Es kommen die Plagen. Wasser wird zu Blut. Frösche kommen. Auch die Magier bringen noch mehr Frösche hervor. Es wird fast schon ein bisschen ironisch, als Mose dann den Pharao fragt, wann soll ich die Frösche von dir nehmen? Und der Pharao sagt, morgen. Morgen? Überall sind Frösche im Schlafzimmer, in der Speisekammer, überall sind Frösche. Und der Pharao sagt, morgen? Geht es uns manchmal auch so, dass wir bei manchen Sünden zu Gott sagen, wenn Gott uns fragt, wann soll ich dir helfen, diese Sünde zu überwinden, und wir sagen, morgen? Nicht heute. Im Moment will ich lieber noch dabei bleiben. Ich mach's lieber noch aus eigener Kraft. Dann kommen die Stechmücken. Hier ist es mit der Magie der Zauberer vorbei. Es kommen Fliegen ab der 4. Plage nur noch in Ägypten. Das heißt, die ersten 3 haben auch die Israeliten betroffen. Pest, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken, Finsternis. Das sagt sich so leicht, aber da ist eine Zeit vergangen. Die Israeliten wussten nicht, dass es 10 Plagen sein werden. Sie haben gehofft, das nächste Zeichen wird uns die Befreiung bringen. Und kurzfristig gab es vielleicht Hoffnung, weil der Pharao gesagt hat, okay, wenn die Plage weg ist, dann lasse ich euch ziehen. Dann war die Plage weg und er hat sie nicht ziehen lassen. Können wir uns das vorstellen? Jede einzelne Plage war eine erneute Niederlage für die Israeliten. Eine erneute Erinnerung ihrer Hoffnungslosigkeit. Es gab wieder ein bisschen Hoffnung, und dann wurde es wieder schlimmer. Können wir uns vorstellen, was es bedeutet hat für das Volk? Können wir uns die Sehnsucht nach Befreiung in ihrem Herzen vorstellen, die immer und immer wieder runtergedrückt wurde? Nach dem Motto, es wird eh nicht gelingen. du wirst den Sieg Gottes nicht erleben. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, dass wir heute mit dem gleichen Feind kämpfen. Und weil ich glaube, dass die Situation für uns heute oft genauso ist. Weil ich glaube, dass der Ruf zur Befreiung Gottes genauso an uns geht. Es gibt Statistiken, die sagen, dass mehr als 30% aller christlichen Männer mit Pornografie zu kämpfen haben. Kann es sein, dass es Dinge gibt, wo wir die Hoffnung verloren haben? Kann es sein, dass es Dinge gibt, wo wir genauso oft enttäuscht worden sind? Je weiter dieser Kampf geht, desto schlimmer wird die Situation. Auch nach der 10. Plage, als die Erstgeborenen gestorben sind, als das Volk gehen kann, kommt die Armee des Pharaos hinterher. Und in diesem Moment geht es nicht mehr nur um Sklavenarbeit oder nicht, sondern in diesem Moment geht es um Leben und Tod. Der Einsatz wird immer höher. Lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich der Einsatz, dran zu bleiben? Und ich glaube, es gibt viel, viel mehr Dinge, mit denen Gottes Gegenspieler heute versucht, uns festzuhalten, uns an unserem Auftrag zu hindern, das Glück unserer Familien zu zerstören. Aber trotz langem Kampf, und das ist die gute Nachricht, trotz langem Kampf und den ganzen Schwierigkeiten hat Gott sein Volk befreit. Satan musste das Volk Israel ziehen lassen. Egal, was Satan versucht hat, Gott hat sein Volk befreit. Und ich denke, das ist die Botschaft für heute Morgen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wo du in deinem Glauben stehst. Ich weiß nicht, wo du versucht hast, der Knechtschaft vielleicht zu entkommen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht an manchen Punkten aufgegeben hast. Die gute Nachricht ist, die Kraft Gottes ist stärker. Und Gott möchte befreien. Gott möchte herausführen. Und Gottes Kraft ist immer noch die gleiche. Es ist heute Sabbat. In 5. Mose 5. In 5. Mose 5, bei der Wiederholung der 10 Gebote, Vers 12 und 13, wird die Wiederholung des Sabbattages damit begründet. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Kann es sein, dass wir den Sabbat nicht halten können, wenn wir noch in Ägypten sind? Kann es sein, dass wir manchmal uns auf die Art und Weise, wie der Sabbat zu halten ist, konzentrieren, weil wir vielleicht die Erfahrung der Erlösung nicht gemacht haben? Vielleicht hast du angefangen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Aber als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, kamen immer mehr Fragen und immer mehr Zweifel. Und all das, was in der Bibel steht, hat immer weniger Sinn gemacht. Vielleicht hast du dich zur Taufe entschieden. Aber dann sind Dinge passiert, wo du der Meinung warst, dass Gott in deinem Leben gar nicht da ist, dass alles nur Theorie ist. Aber dass Gott nicht dich persönlich meint, wenn er Erlösung sagt. Vielleicht hast du begonnen, Sünden in deinem Leben zu bekämpfen. Aber in diesem Moment wurde alles viel schlimmer, viel schwieriger. Und du hast dich irgendwann damit abgefunden. Vielleicht hast du auch die Bereitschaft zur Mission gezeigt. Hast angefangen, dich für andere Menschen, die Gott nicht kennen, einzusetzen. Vielleicht angefangen, für sie zu beten. Aber dann kamen in deren Leben so große Probleme, dass du gemerkt hast, ich weiß hier nicht mehr weiter. Vielleicht hast du angefangen zu zweifeln an Gottes Macht und seiner Liebe zu dir persönlich, weil dein Anfang nicht zur Befreiung geführt hat, sondern nur zur Niederlage. Was ist die Botschaft der Bibel? Vertraue Gott und gehe weiter. Vertraue Gott und gehe weiter. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich von den Schwierigkeiten, so groß sie auch werden, nicht davon abbringen, Gott zu suchen. Mit ganzem Herzen. Ihn zu bitten. An ihm festzuhalten. Und gehorsam zu bleiben. Gottes Macht heute ist immer noch die gleiche, die damals die Ägypter in die Schranken ließ. Unser Erlöser ist immer noch der gleiche. Unser Erlöser liebt dich genauso wie damals die Israeliten. Der Auftrag bleibt gleich. Zieh aus Ägypten und aus Babylon. Zieh aus, mein Volk. Der Sieg liegt nicht in unseren Fähigkeiten. Der Sieg liegt nicht in unserer Treue zu Gott. Der Sieg liegt nicht in unseren Gaben, die wir haben. Der Sieg liegt allein in Gott. Und es sind die Verheißungen Gottes, an denen wir festhalten müssen. Lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich der Kampf? Offenbarung 3, Vers 21 möchte ich noch mit euch anschauen. Offenbarung 3, Vers 21. Da sagt Jesus, lesen wir den Vers 20 noch mit. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und, Luther übersetzt, das Abendmahl halten und er mit mir. Wortwörtlich steht da das Mahl. Aber die Interpretation ist nicht so falsch. Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern heute das Mahl, das auf die Befreiung hinweist. Auf das, was Jesus für uns getan hat. Und Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Lohnt es sich? Hier steht das Wort überwinden und das bedeutet, dass es schwierig wird. Jesus verheißt uns nichts Falsches. Er verheißt nicht, dass der Weg ins Paradies für uns ein Spaziergang wird, auf dem wir gar nichts leiden oder uns gar nicht anstrengen müssen. Aber die Verheißung der Kraft zur Überwindung ist uns gegeben. Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern den Bund, den Jesus mit uns schließt. Und dieser Bund besteht eben darin, dass Jesus uns zu Menschen machen will, wo das Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, die es halten, die danach tun, die Gott nachfolgen, die Gottes Liebe in ihrem Herzen erlebt haben, die Befreiung erlebt haben. Wenn du dich nach dieser Befreiung sehnst, dann lade ich dich ein, heute am Abendmahl teilzunehmen. Bring all das, was dich belastet. Bring all das, was dich gefangen hält, zu Gott. Lege es Jesus vor. Nimm Brot und Wein, die Symbole, dass Jesus sich für dich geopfert hat. Und die Versprechen, die er dir gibt, dich zu befreien. Amen.